Lange Zeit stand nur eine im Rampenlicht, die DNA, Trägerin unseres Erbguts, Bewahrerin der Baupläne unseres Lebens. Doch neben ihr gibt es eine Schwester, die RNA. Während die DNA eher still im Hintergrund bleibt, ist die RNA ständig in Bewegung. Welche Funktion die RNA hat, was sie mit unserer Gesundheit und der Zukunft der Medizin zu tun hat, darüber spreche ich heute wieder mit unserem Experten, Professor Dr. Jörn Walter. Jörn, lass uns wie immer von ganz vorne anfangen. Was genau ist die RNA eigentlich und wie unterscheidet sie sich von der DNA, also unserem Erbgut?
Die RNA unterscheidet sich von unserem Erbgut, indem sie strukturell ein wenig anders aussieht, aber indem sie vor allen Dingen funktionell sich sehr, sehr stark von der DNA und von unserer Erbsubstanz unterscheidet. Die Erbsubstanz ist langkettig und enthält die gesamte Erbinformation. Die RNA sind kurze, abgeschriebene Moleküle dieses Erbguts und die wiederum vollführen unterschiedliche Funktionen. Das können Strukturfunktionen sein, es können Funktionen sein, die etwas mit dem Aufbau und Abbau von bestimmten Stoffen im Körper zu tun haben. Es können Signale sein, die von einer Zelle zur anderen gegeben werden. Das heißt, wir sehen daran schon, die RNA ist sehr vielfältig in ihren Aufgaben. Während die DNA starr im Kern sitzt und nur darauf wartet, abgeschrieben zu werden oder kopiert zu werden.
Ich habe gelesen, dass es auch unterschiedliche Typen von RNA gibt.
Ja, unterschiedliche Typen. Man hat ja am Anfang erstmal gedacht, dass die RNA vielleicht auch eine viel vielfältigere Funktion haben könnte, aber wo sie herkommt, war einem erstmal nicht klar. Also man hat RNA schon lange isolieren können, bevor man ihre Funktion verstanden hat. Aber was man gesehen hat, ist, RNA waren immer relativ kleine Moleküle und DNA waren immer relativ große Moleküle. Und man hat sogar am Anfang gedacht, die DNA ist eigentlich nichts anderes nur als ein Gerüstbaustein und die RNA ist sozusagen wie die Proteine, wie die Eiweiße selbst, das vielgestaltige Molekül. Das ist das, was die Biologie, das Leben ausmacht, was auch stimmt. Aber ohne die DNA würde es keine RNA geben. Ohne die RNA würde es keine Proteine, keine Eiweiße geben. Das heißt also, wir brauchen für die gesamte Wertschöpfungskette in der Biologie diese drei Moleküle. Und die RNA spielt dabei eine ganz, ganz wesentliche Rolle und hat im Lauf der Evolution es geschafft, sich auf viele Art und Weise biologischen Prozessen und Fragestellungen anzupassen oder ist angepasst worden und kommt auch sehr vielgestaltig vor. Es gibt also ganz kurze RNAs, die sind nur 20 Bausteine bis 25 Bausteine lang. Es gibt RNAs, die sind ein paar tausend Bausteine lang. Es gibt RNAs, die sind als paar tausend Bausteine lange RNAs ganz, ganz wichtig, damit überhaupt bestimmte Prozesse in der Zelle möglich sind, wie zum Beispiel die sogenannte Eiweißbiosynthese. Das heißt, das Herstellen von Eiweißen, dafür brauche ich Strukturgeber und diese Strukturgeber sind die sogenannten ribosomalen RNAs. Daneben gibt es RNAs, die von den Genen abgeschrieben werden als eine Kopie. Die sind manchmal kürzer, manchmal etwas länger, aber immer so im Rahmen zwischen paar hundert bis paar tausend Bausteinen. Und die nennen wir sogenannte Boten-RNAs, Messenger-RNAs. Diese Messenger-RNAs werden an diese Ribosomen, die Eiweiß-Biosynthese-Fabriken, rangebracht, die aus RNAs und Eiweiß bestehen, um daraus dann von dieser Boten-RNA einen bestimmten Eiweiß abzulesen. Für dieses Ablesen brauche ich wieder RNAs, das sind die sogenannten tRNAs, die Transfer-RNAs, die bringen die Aminosäuren mit, das sind die Grundbausteine der Eiweiße, und verknüpfen die dann miteinander. Daneben gibt es dann seit 30 Jahren circa bekannt, aber es stimmt eigentlich gar nicht wirklich, schon seit den 60er Jahren kannte man die, aber man wusste nicht, wie sie funktionieren, was sie tun. Man hat erst später festgestellt, dass diese ganz kleinen RNAs, die nur 20 bis 25 Nukleotide lang sind, dass sie ganz wichtig sind, um bestimmte biologische Prozesse zu kontrollieren, nämlich den Auf- und Abbau von anderen RNAs beziehungsweise die Effizienz, wie an diesen Eiweißfabriken überhaupt Eiweiße hergestellt werden können. Das sind die sogenannten Mikro-RNAs. Diese Mikro-RNAs sind auch was ganz Verrücktes. Die sitzen nämlich in der Regel in anderen Genen mit drin, sozusagen Huckepack, und werden da rausgeschnitten. Also erst wird eine lange RNA gemacht und dann werden diese kleinen Stücke rausgeschnitten und die müssen dann auch noch auf eine ganz komplizierte Art und Weise verändert werden, um dann ihre Aufgabe zu erfüllen. Und dann hat man auch noch ganz neu entdeckt, dass es RNAs gibt, die Kreise machen. Das sind sogenannte zirkuläre RNAs, bei denen funktioniert dieses Splicing auf eine andere Art und Weise und anstatt ein lineares Molekül zu sein, sind die ringförmig. Entdeckt hat man das auf dem Y-Chromosom. Man hat lange auf dem Y-Chromosom nach einem Gen gesucht, was die männliche Dominanz dieses Y-Chromosoms mit biologisch erklärt. Also was passiert eigentlich als Männlichkeitsfaktor, wenn man so will, auf dem Y-Chromosom? Und da hat man das SRY-Gen identifiziert. Und dann hat man versucht zu gucken, ja, wie wird denn dieses SRY-Gen abgelesen in einer RNA? Und hat die nicht gefunden, und hat die nicht gefunden, und hat die nicht gefunden. Aber irgendwann hat jemand mal wieder einen Fehler gemacht in einem Experiment und hat quasi die Logik umgedreht, wie man so eine RNA nachweisen kann. Und plötzlich hat er sie gesehen und hat sie nachweisen können. Und dann hat man festgestellt, aha, die muss offensichtlich ringförmig sein, diese RNA. Das ist also quasi, wird abgelesen als ein linearer Strang und dann werden die beiden Enden miteinander verknüpft.
Was bringt das?
Ja, das weiß man bis heute manchmal noch nicht so wirklich. Möglicherweise ist es eine Form von Stabilität, möglicherweise hat es was damit zu tun, dass RNAs auch nicht einfach irgendwo in der Zelle rumdiffundieren, sondern an bestimmten Stellen miteinander aggregieren. Also sich zusammenballen und das können sie in der ringförmigen oder nicht ringförmigen Form auf eine unterschiedliche Art und Weise tun. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass sie halt wirklich miteinander einfach verklumpen, auch mit anderen RNAs und dadurch halt so eine Art Pool bilden. Während der Entwicklung, jetzt springe ich ein bisschen, aber es ist ein interessantes und spannendes Beispiel, während der Entwicklung von uns Lebewesen spielen RNAs eine ganz wichtige Rolle, manchmal zu sagen, an welchen Stellen sich Zellen in welche Richtung entwickeln. Festgestellt hat man das in der Fruchtfliege, die ein Paradebeispiel für Entwicklungsbiologie und Entwicklungsgenetik ist.
Also was wir gerade im Obstkorb im Sommer...
Diese kleinen Fliegen, die wir alle so lieben, die haben uns ganz viel über unsere Entwicklung, genetisch gesteuerte Entwicklung, erzählt. Und da spielen RNAs eine zentrale Rolle. Denn am Anfang in der Eizelle werden RNAs an bestimmten Stellen in der Eizelle abgelegt, in einem Pol und dem anderen Pol. Und daraus ergibt sich vorne und hinten. Und dann geht es immer weiter. Und dann ist nicht nur vorne, hinten, sondern dann sind das Segmente, die weiter vorne sind, Segmente, die weiter in der Mitte sind, Segmente, die weiter hinten sind. Und das wird alles über Genablesen, dann aber auch über die RNAs gesteuert.
Warum sind dafür Fruchtfliegen so gut geeignet?
Ja, weil die einfach sich sehr schnell wie die Fliegen vermehren. Das heißt also, man kann viele Nachkommen haben. Und das Zweite, man kann sehr gut Genetik mit denen machen. Das weiß man schon seit mehr als 100 Jahren. Ohne die Fruchtfliegen würden die Prinzipien des Aufbaus der Gene, der Chromosomen von uns gar nicht verstanden sein.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die vielen verschiedenen Funktionen von der RNA. Du hast ja die Messenger-RNA, hast du angesprochen unter anderem, aber auch die tRNA, also der Lieferdienst für die Bausteine. Gibt es noch andere Funktionen, also unabhängig von der Proteinherstellung, die wichtig sind?
Johanna, vielen Dank für die Frage. Dass ich das vergessen habe, das ist, ich hätte mich geschämt, wenn ich das nicht erwähnen würde. Also es ist so. Lange Zeit ist man von dem zentralen Dogma ausgegangen, ein Gen, eine RNA, ein Protein. Man hat dann aber später festgestellt, es gibt eine ganze Reihe von Genen, die werden in RNA abgeschrieben, aber aus denen wird kein Protein, kein Eiweiß gemacht. Einige dieser RNAs sind Strukturgeber. Da gibt es zum Beispiel eine RNA, die bei Frauen auf dem X-Chromosom sitzt und die ganz wichtig ist. Wenn die nämlich abgelesen wird, dann wird eins dieser X-Chromosomen in jeder Zelle damit abgedeckt. Und das Abdecken führt dazu, dass das Chromosom stillgelegt wird, die Gene nicht mehr abgelesen werden können. Dann gibt es aber auch RNAs, die spielen eine Rolle, weil sie quasi die Regulatoren von Nachbarn sind. Das ist sozusagen von hinten durch die Brust ins Auge. Ich möchte gerne das Gen vorwärts angeschaltet haben. Und damit ich das Gen kontrolliere, habe ich ein Gegengen, was von der anderen Seite abgelesen wird, also gegenläufig gegen das Gen. Und das ist häufig eine nicht kodierende RNA, sagt man dazu, da wird kein Eiweiß draus. Und die beiden kämpfen sozusagen miteinander, vorwärts, rückwärts, wer gewinnt. Und man kann darüber dann die Menge des wirklichen Gens, des wichtigen Gens mit kontrollieren. Das sind sogenannte Antisense-Gene, sagt man dazu, Antisense-RNAs. Dann gibt es wiederum noch RNAs, die ja die Vorläufer für die kleinen RNAs sind, die nicht kodieren, aus denen die rausgeschnitten werden. Es gibt aber möglicherweise halt auch noch weitere Funktionen, von denen wir noch nicht so viel wissen. Wir wissen aber, dass entgegen unserer ursprünglichen Annahme, wenn wir mal wirklich nach RNA-Produktion gucken, vermutlich ein großer Teil unseres Genoms zumindest in geringen Mengen abgelesen wird. Was damit passiert, ist noch ein riesen offenes Forschungsfeld.
Macht man sich die ganzen Eigenschaften der RNA auch in der Medizin zunutze, beispielsweise für Therapien?
Wir haben das eben schon ein bisschen angesprochen mit den kleinen RNAs, die sogenannten Mikro-RNAs, die in der Zelle vorkommen, die als entweder Kontrolleure von der Stabilität von RNAs wirken oder dem Ablesen im Eiweiß. Und dieses Prinzip kann man sich zunutze machen und man kann künstlich solche RNAs herstellen und kann die in Zellen einbringen und damit Prozesse in der Zelle mit beeinflussen. Das tut man in der Wissenschaft, um die Genfunktion besser zu verstehen. Das kann man aber auch in der Therapie, in therapeutischen Ansätzen so machen, dass man solche RNAs benutzt, damit sie gezielt bestimmte Gene runterregeln. Und dieses Runterregeln führt dann dazu, dass ein negativer Effekt, den man zum Beispiel mit dem Gen hätte in der Zelle, dass der wieder kompensiert werden kann. Und auf kleinen RNAs aufbauende Therapien werden auch heutzutage schon in klinischen Studien beziehungsweise im klinischen Umfeld eingesetzt. Und sie bieten ein enormes Potenzial.
Anderes Beispiel, was wahrscheinlich alle von uns kennen durch die Corona-Pandemie, ist die mRNA-Impfung. Kannst du da ein bisschen mehr drüber zu erzählen?
Also die mRNAs kann man benutzen, um sie in die Zellen einzuschleusen. Also die Zelle macht sozusagen die mRNA nicht selber aus ihrem Bauplan, sondern ich bringe sie künstlich in die Zelle rein, bringe sozusagen eine Genkopie mit ein. Aber das ist keine Genkopie im DNA-Sinne, sondern das ist nur die abgelesene Kopie. Diese abgelesene Kopie kann dann aber von den Eiweißfabriken so benutzt werden, dass daraus ein Eiweiß hergestellt wird. Und dieses Eiweiß wiederum wird dann in der Zelle benutzt, um es nach außen zu zeigen und dann eine Immunreaktion dagegen zu machen. Und dass wir dann gegen dieses Eiweiß immun werden. Auf dieser Grundlage sind eine ganze Reihe von mRNA-Impfstoffen hergestellt worden oder werden hergestellt, unter anderem Corona. Es gibt aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, diese mRNAs zu benutzen, um Oberflächenproteine herzustellen, die eine Immunreaktion hervorrufen gegen die eigenen Körperzellen, nämlich gegen die Zellen, die in unserem Körper nicht sein sollen, nämlich Krebszellen. Wie funktioniert sowas? Ich hole die Krebszelle aus dem Körper raus, ich schaue mir genau an, was für Veränderungen die Krebszelle hat und sehe Signaturen, die sind einzigartig auf diesen Krebszellen. Die haben keine anderen Körperzellen sonst. Jetzt bringe ich quasi dieses zusätzliche Repertoire wieder über die Impfung rein und der Körper stärkt dann sein eigenes Immunsystem, um eine Abwehr gegen die Krebszellen zu schaffen. Das war die ursprüngliche Idee, wie man diese mRNA-basierten Impfstoffe nutzen wollte. Und erst durch die Pandemie ist es dazu gekommen, dass man auf Umwegen oder auf schnelleren Wegen Impfstoffe herstellen kann.
Also wie so ein Trainingsprogramm eigentlich fürs Immunsystem.
Ja, aber auch ein personalisiertes. Das ist das Interessante daran. Das ist, weil jeder Krebs ist etwas anders als ein anderer Krebs. Es gibt nicht den Krebs, der bei dir, Johanna, genauso wäre wie bei mir, sondern der hätte so sein eigenes Gesicht. Und dieses eigene Gesicht zu nutzen, um ihn anzugehen, um ihn zu bekämpfen, das ist die Grundidee.
Wenn die RNA ja so ein Riesenpotenzial hat, auch in der Medizin, warum wurde die dann eigentlich so lange übersehen?
Also ich würde nicht sagen, dass sie übersehen wurde. Für die Grundprinzipien der Vererbung war es natürlich erstmal wichtig, die DNA und die Grundlagen zu verstehen. die ist von der aus der Genetik überhaupt nicht wegzudenken. Ganz im Gegenteil, sie spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Es gibt auch einige Vermehrungsformen, die rein auf RNA basieren. Zum Beispiel gibt es RNA-basierte Viren. Von denen wird auch irgendwann dann wieder mal eine DNA-Kopie gemacht, damit sie überhaupt sich vervielfältigen können. Aber das sind ja auch keine Lebewesen. Aber jedes Lebewesen ansonsten hat DNA. Aber um die DNA nutzen zu können, brauche ich RNA. Evolutionsmäßig betrachtet, denkt man, dass die RNA möglicherweise das ältere Molekül war. Das heißt also, die RNA war der Vorläufer für das Gedächtnis und die Vererbbarkeit. Biologische Prozesse haben sich am Anfang sehr autonom entwickelt, sind dann immer mehr miteinander verknüpft worden und haben irgendwann den Sprung gemacht, dass es quasi eine Backup-Kopie gab. Als Backup-Kopie hat sich RNA nicht besonders stabil erwiesen, da war die DNA besser, weil die kleine chemische Veränderung der Desoxyribonukleinsäure gegenüber der Ribonukleinsäure führt dazu, dass einfach DNA stabiler ist.
Mhm. So ein bisschen wie die Henne-Ei-Frage, ne? Ich fasse mal zusammen. Die RNA ist eigentlich viel mehr als ein stiller Bote von unserem Erbgut. Sie ist eine aktive Mitspielerin. Sie reguliert zum Beispiel die Proteinproduktion. Sie steuert sehr viele Prozesse in der Zelle und kann sogar Krankheiten auslösen oder auch heilen. Und sie rückt heute auch immer mehr in den Fokus der Forschung und der Medizin, weil man eben auch immer mehr neue Sachen entdeckt. Einerseits wird sie eingesetzt für innovative Impfstoffe und sie eröffnet so völlig neue Wege, um Krankheiten zu verstehen und sie zu behandeln. In der nächsten Folge geht's um den Buchstaben S. Da ist Julia zu Gast und wir reden darüber, wie wir unsere DNA entschlüsseln können.